Johannes Evangelium, Kapitel 11, die Verse 47 bis 57. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn sofort fahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr erkennt überhaupt nichts. Und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Und nicht nur für das Volk allein, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Darum ging Jesus nicht mehr öffentlich unter die Juden umher, sondern zog von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt namens Ephraim, und hielt sich dort auf mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa der Juden nahe, und viele aus dem ganzen Land gingen vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. Da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen: Was meint ihr? Kommt ihr nicht zu diesem Fest? Sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen sollte, damit sie ihn ergreifen könnten. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken für dein Wort, denn dein Wort ist Wahrheit. Herr, wir bitten um deinen Geist, damit dein Geist uns deine Wahrheit aufschließt. Herr, hilf uns, deine Wahrheit zu verstehen und dementsprechend zu leben. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns den Hintergrund bedenken. Jesus hat wahrscheinlich eines der größten Wunder, die er je vollbracht hat, gerade vollbracht. Jesus hat einen Menschen, der tot war, zum Leben erweckt. Und wir lesen es ein, zwei Mal im Neuen Testament, aber wir lesen es nicht, dass Jesus einen Menschen erweckt, der schon 4 Tage tot war. Und genau das ist mit Lazarus geschehen. Lazarus war 4 Tage tot. Seine Schwester hat sogar gesagt: Lass das Grab zu, denn er stinkt schon. Er hatte anscheinend schon angefangen zu verwesen, und Jesus erweckt diesen Menschen vom Tod. Und mit diesem Wunder, mit diesem Zeichen, wie Johannes es bezeichnet, hat Jesus endgültig bewiesen, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes. Niemand kann Tote zum Leben erwecken, außer Gott. Niemand hat die Macht über Leben und Tod, außer Gott selbst. Und so hat Jesus bewiesen, dass er die Macht über Leben und Tod hat. Und hat somit bewiesen, dass er selbst Gott ist. Und hier sind wir an dem Punkt angekommen im Johannesevangelium, an dem die gesamte Stimmung kippt. Wir haben gesehen, wie Jesus von Ort zu Ort zieht, wie Jesus zu jedem Fest nach Jerusalem aufzieht und Zeichen tut und predigt. Und jedes Zeichen, was er tut, hat seine Predigt unterstützt, und er hat sich offenbart als der, der ist, der Messias, der Sohn Gottes, das Brot des Lebens, das ewige Wasser Gottes. Und dann lesen wir hier: Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was sollen wir tun? Und die Entscheidung, die sie treffen, verändert die Stimmung im gesamten Evangelium, verändert die gesamte Situation. Denn ab jetzt geht es um eins, nämlich um den Tod Jesu Christi. Ab Kapitel 12 sehen wir, wie Jesus nach Jerusalem zieht und wie alles darauf hindeutet, dass er am Kreuz sterben wird. Und ein Grund, warum er am Kreuz sterben muss, ist das, was die Priester und die Schriftgelehrten, der Hohe Rat hier tut. Und wir werden betrachten, was sie tun. Der erste Punkt, den wir sehen, ist die Angst des Hohen Rats. Die Angst des Hohen Rats. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen. Der Hohe Rat waren 71 Männer, die entweder Priester waren oder Schriftgelehrte, das hieß Pharisäer oder Sadduzäer. Also es waren 71 Männer, die nichts anderes getan haben, als das Wort Gottes zu studieren und zu lehren und die Priester natürlich dann die Opfer im Tempel darzubringen. Und der Vorsitzende dieses Hohen Rats war der Hohepriester. Jedes Jahr gab es einen neuen Hohepriester. Wir lesen in Vers 49, einer von ihnen, Kaiaphas, der in diesem Jahr Hohepriester war. Und diese Gruppe versammelt sich, um zu beratschlagen. Und sie stellen die Frage, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt machen? Dieser Mann, Jesus Christus, wahrscheinlich hieß er damals noch gar nicht Jesus Christus, sondern Jesus von Nazareth, zieht umher von Dorf zu Dorf und tut Wunder, tut Zeichen. Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Und dann sehen wir, dass dieser Hohe Rat Angst hat. Sie sagen, wenn wir ihn sofort fahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Die Entscheidung also, die sie jetzt treffen, die Priester und die Schriftgelehrten, ist eine Entscheidung, die sie aus Angst treffen werden. Denn sie haben Angst. Das sieht man in diesen Versen. Und viele Entscheidungen in unserem Leben treffen wir aus Angst. Und es ist nicht immer schlecht. Angst ist etwas, was uns schützt vor Gefahren, vor falschen Entscheidungen manchmal. Aber hier ist die Angst des Hohen Rates schon falsch. Die Angst, die sie hatten, war falsch. Ich weiß nicht, ob ihr die Ironie seht, die hier drin steckt. Wenn wir ihn sofort fahren lassen, werden alle an ihn glauben. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wo ist das Problem? Lass alle an ihn glauben. Besser kannst du nicht werden. Dann sagen sie weiter, und wenn sie alle an ihn glauben, dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Das Problem war, dass der Hohe Rat immer noch nicht verstanden hat, wer Jesus war. Und dass sie definitiv nicht diesen Menschen als Messias haben wollten, weil sie wollten einen Messias haben, der kommt mit einem großen Heer und die Römer vertreibt. Das war ihr Ziel. Und ihre Angst war nicht, dass dieser Mensch Jesus der Erlöser sein könnte, sondern ihre Angst war, dass sie verlieren könnten, was sie hatten. Dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Nicht nur, dass sie das Land dann vollständig besetzen werden, sondern das Volk wird auch nicht mehr unser sein. Ich weiß nicht, wie viel ihr im Geschichtsunterricht aufgepasst habt und ob euch das überhaupt interessiert hat. Die Römer hatten eine ziemlich einfache Politik, um die besetzten Völker bei Laune zu halten, die durften sich selbst verwalten. Die kriegsfähigen Männer wurden eingezogen und wurden Legionäre und der Rest durfte sich selbst verwalten. Und so war es auch dort. Wir lesen ja von den Statthaltern später, von Pontius Pilatus. Wir lesen von Herodes. Und diese Männer haben das Volk verwaltet und haben gelebt. Und der Hohe Rat war letzten Endes das Gerichtsorgan in Israel. Wenn irgendwas entschieden werden musste, auf höherer Instanz, ist der Hohe Rat zusammengerufen worden und durfte Entscheidungen treffen. Außer die Todesstrafe durften sie im Prinzip alles verhängen. Und dieser Hohe Rat hat jetzt eine Angst, nämlich die Angst, diese Macht, die sie haben, zu verlieren. Sie denken, wenn das Volk Jesus nachfolgt, dann wird irgendwann die Römer kommen und sagen, okay, das Land ist jetzt Rom. Und wir treffen die Entscheidung. Und die Ironie ist, dass spätestens 70 nach Christus genau das geschehen ist. Genau das ist passiert, dass nämlich Jerusalem eingenommen worden ist, niedergebrannt worden ist und Rom gesagt hat, euer System funktioniert nicht, wir übernehmen. Und der Hohe Rat hat Angst, das Volk zu verlieren. Sie nehmen uns das Volk weg. Den Einfluss, den wir auf das Volk haben, der wird weg sein. Wir wollen dem Volk sagen, was sie tun sollen und was nicht. Und das Volk hört jetzt schon nicht mehr auf uns. Das Volk folgt Jesus nach. Achtet darauf, wenn wir in Vers 45 schauen, heißt es, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatten, glaubten an ihn. Sie glaubten nicht mehr das, was die Pharisäer gesagt haben. Sie glaubten an das, was Jesus getan hat. Und genau das war die Angst, die Pharisäer hatten. Wenn man die Verse als erstes liest, denkt man, ah, die sorgen sich um ihr Land und um das Volk. Die Römer nehmen das Land und das Volk weg. Natürlich, das ist die Angst, die jedes Volk hat, dass irgendjemand einmarschiert und ihnen alles wegnimmt. Aber das war gar nicht deren Angst. Das Land hat ihnen reell gar nicht mehr gehört. Das Land war schon Rom. Aber sie hatten Angst, ihren Einfluss und ihre Macht zu verlieren. Und die Entscheidung, die der Hohe Rat trifft, trifft er aus Angst heraus. Und zwar aus falscher Angst heraus, weil ihm Jesus zu einflussreich geworden ist. Was daraus folgt, ist letzten Endes der Mordplan des Hohen Rats. Der Mordplan. Sie haben angefangen, Mordpläne zu schmieden. Achtet auf Vers 50. Der Hohepriester sagt, und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Wer soll dieser eine Mensch sein? Das ist natürlich Jesus. Jesus soll der Mensch sein, der stirbt. Er soll derjenige sein, der stirbt, damit das Volk nicht zugrunde geht, als ob es dem Hohen Rat interessiert hätte, was mit dem Volk passiert. Die haben sich sowieso nicht ums Volk gekümmert. Die haben das Volk abkassiert und haben ihr eigenes Ding durchgezogen. Aber dann lesen wir weiter. Ab Vers 53, von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Die Entscheidung, die der Hohe Rat gefällt hat, aufgrund von Angst, ihren Einfluss zu verlieren, war, Jesus zu töten. Und hier heißt es, von jenem Tag an beratschlagten sie. Das heißt nicht, an diesem Tag haben sie überlegt, Jesus zu töten, sondern von diesem Tag kontinuierlich, bis sie Jesus endlich am Kreuz hingen hatten, haben sie überlegt und darüber nachgedacht, wie sie ihn kriegen können und ihn töten können und ihn endlich aus dem Weg schaffen können. Es war das, was sie getrieben hat. Es war Jesus loszuwerden. Es war kein einmaliger Entschluss, es war ein ständiges Beraten. Und man kann sich das vorstellen, wenn wir in zwei Wochen ab Vers 12 in Kapitel 12 lesen, dann sehen wir, wie Jesus einzieht in Jerusalem und die Leute Palmblätter auf den Boden werfen und Jesus als den König und Erlöser und Messias bejubeln. Und man kann sich bildlich vorstellen, wie der Hohe Rat in seiner Kammer sitzt und denkt, wie können wir ihn jetzt umbringen? Denn nichts anderes hatten sie vor, nichts anderes wollten sie tun. Sie wollten Jesus umbringen. Sogar so weit, dass sie, man könnte fast sagen, Kopfgeld auf ihn ausgesetzt haben. Vers 57, sowohl die obersten Priester als auch die Pharisäer hatten aber einen Befehl gegeben, dass wenn jemand wisse, wo er sei, er es anzeigen solle, damit sie ihn ergreifen können. Dieser Hohe Rat wollte Jesus um jeden Preis ergreifen. Sie wollten ihn haben. Sie sagen sogar, da suchten sie Jesus und sprachen zueinander, als sie im Tempel standen. Was meint ihr? Kommt ihr nicht zu dem Fest? Das Passafest war das wichtigste Fest für Israel. Es ist wie für uns das Abendmahl. Es war das Fest, wo Israel zusammengekommen ist, um sich daran zu erinnern, was Gott für sie getan hat, als er sie aus der Sklaverei befreit hat. Und die Juden und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben nichts Besseres zu tun, als an diesem Fest darüber nachzudenken, wie sie eine Person umbringen können. Und sie gehen in den Tempel, wo man sich hätte reinigen sollen und auf das Fest vorbereiten sollen. Und sie kommen dorthin mit den Gedanken, vielleicht ist Jesus da und vielleicht könnten wir ihn kriegen und vielleicht könnten wir ihn umbringen. Sie waren so besessen von der Idee, dass sie am Ende sogar bereit waren, einen seiner Jünger zu bezahlen. Wir wissen, Judas hat sich bezahlen lassen, um Jesus zu verraten. Sie haben jeden Schritt gewagt, um diese Person zu kriegen, um Jesus irgendwie zu fassen. Und wir sehen, wie hier die Stimmung im Evangelium kippt. Wir haben das ganze Evangelium über gesehen, wie Jesus und der Hohe Rat oder wie Jesus und die Pharisäer und die Priester irgendwie Konflikte hatten. Aber hier sehen wir, wie dieser Konflikt dazu geführt hat, dass ein Ziel vor Augen war, Jesus umzubringen. Und ab diesem Zeitpunkt geht es im gesamten Evangelium nur noch darum, dass Jesus sterben wird. Die größte Ironie in diesem Abschnitt aber ist eigentlich das, was der Hohepriester sagt, ohne zu wissen, was er sagt, nämlich die Wahrheit Gottes. Der Hohepriester spricht hier die Wahrheit Gottes aus. Ab Vers 49 lesen wir, einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr erkennt überhaupt nichts. Allein dieser Satz ist schon so wahr, ohne dass er realisiert hat, wie wahr er ist. Und dann geht er weiter. Und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Einer muss für das gesamte Volk sterben, damit nicht das gesamte Volk zugrunde geht. Die Logik ist klar. Und die Logik hat geherrscht, denn schließlich war Barabbas im Gefängnis, als Jesus vor Pontius Pilatus geschleppt worden ist. Warum? Dieser Mann war im Gefängnis, weil er ein Revoluzzer war. Er war jemand, der das Volk aufgewiegelt hat und es quasi gegen die Römer aufgetrieben hat und es damit ins Verderben getrieben hat. Die Realität ist klar, wenn jemand dem Volk schadet, muss dieser vom Volk weggenommen werden. Aber was Kaiaphas nicht sagt, wusste es, dass, indem er das über Christus sagt, auf das hindeutet, was Christus letzten Endes getan hat. Vers 51 heißt es, dieses redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Hohepriester war, weissagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Kaiaphas wusste, was er sagte und wusste nicht, was er sagte. Die Sätze, die Kaiaphas gesagt hat, waren klar. Er wollte Jesus loswerden. Jesus war derjenige, der ein bisschen Unruhe geschafft hat, der sein Leben hart gemacht hat, der es ein bisschen schwierig gemacht hat, Hohepriester zu sein, wenn man dauernd gegen alles ist. Aber er wusste auf der anderen Seite nicht, was er sagt. Und Johannes kommentiert hier, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Kaiaphas hat geweissagt, weil er Hohepriester war. Das klingt für uns vielleicht etwas wirr. Wieso? Er ist doch gegen Jesus, er ist doch gegen Gott. Wie sollte er weissagen? Aber wir müssen verstehen, dass hier noch der alte Bund in Kraft getreten ist. Kaiaphas war immer noch der von Gott eingesetzte Hohepriester, der für dieses Amt im gewissen Maß den Geist Gottes erhalten hat, um dieses Amt auszuführen. Und dieser Geist hat dazu geführt, dass Kaiaphas dazu in der Lage war, die Wahrheit Gottes auszusprechen. Die Wahrheit, die letzten Endes das Evangelium zusammenfasst. Wenn wir diesen Satz hier verpassen, verpassen wir das Evangelium. Es ist besser, dass es einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Das ist die Wahrheit des Evangeliums und es ist die Wahrheit, denn es war ein Mann, der das ganze Volk ins Verderben geführt hatte. Paulus in Römer 5 hat ein großes Argument, nämlich wir sind entweder in Adam und in Adam werden wir in unseren Sünden sterben und zugrunde gehen, oder wir sind in Christus, in dem einen Mann, der für das ganze Volk gestorben ist und werden in ihm auf ewig leben. Römer 5, Vers 17 heißt es, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche in Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Christus musste für das Volk sterben. Was der Hohe Rat nicht verstanden hat, ist, dass das genau Jesus' Mission war. Jesus ist gekommen, um zu sterben für das Volk. Jesus wusste, dass es dem Volk nicht gut geht. Jesus wusste, dass das Volk litt. Jesus wusste, dass das Volk ins Verderben rennt. Doch seine Perspektive war anders. Die Perspektive des Hohen Rats war, die Römer machen uns kaputt, die Römer machen alles schrecklich. Jesu Perspektive war, diese Menschen werden alle in ihren Sünden sterben und ewiges Gericht erleiden. Sie werden in der Hölle landen, wenn ich nicht für sie sterbe. Deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, damit das Volk nicht zugrunde geht in Ewigkeit. Was dem Hohepriester und dem Juden wahrscheinlich gefehlt hat, war die Perspektive, die Maria und Martha hatten. Erinnert euch im gleichen Kapitel, Vers 23 heißt es, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Martha hatte die Perspektive über den Tod hinaus und wusste, dass da was kommt. Der Hohe Rat hat sich um sich selbst und um das Hier und Jetzt gedreht. Und wir müssen unsere Perspektive wechseln. Wir müssen aufhören, auf das Hier und Jetzt zu schauen und zu schauen, dass uns hier so gut wie möglich geht. Paulus sagt, jeder, der Christus nachfolgt, muss Verfolgung erleiden. Das ist eigentlich schon fast ein Versprechen, das wir aus dem Wort Gottes hören, dass es uns hier nicht immer gut gehen wird. Wir müssen auf die Ewigkeit schauen, die Perspektive. Und Johannes geht weiter und sagt, Jesus ist für das ganze Volk gestorben, denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzufassen. Christus musste sterben, damit wir nicht zugrunde gehen. In Christus hat uns Gott zusammengefasst. Wir, die zerstreuten Kinder Gottes. Jesus selbst hat es in Kapitel 10 gesagt. Ich bin der gute Hirte. Und nicht nur das sind meine Schafe, sondern auch außerhalb von Israel habe ich Schafe, die ich zur Herde hinzufügen wird. Und obwohl Kaiaphas ein ganz anderes Ziel hatte und die Idee hatte, Jesus einfach nur loszuwerden, spricht er die Wahrheit aus, die uns erlöst hat, die uns erkauft hat und die uns befreit hat von den Qualen und der Bestrafung der Hölle. Und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Amen.